Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Dun & Bradstreet. Vormals Bisnode D&B Schweiz.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir reden natürlich über Afghanistan, über den potenziellen FDP-Präsident Thierry Burkhardt, über die Normalität nach Covid, die da ausgerufen worden ist, und über Hitzerekord in Europa. Afghanistan, wir haben jetzt das alle in den letzten Tagen und vor allem in den letzten 24 Stunden erlebt. Endless Wars, wie Donald Trump gesagt hat, die ewige Krieg, wo er gesagt hat, die müssen aufhören, der hört jetzt auf, hat aufgehört, in einer Art und Weise, die einem sprachlos lässt, mich mindestens. Ich finde das skandalös, wie das abgelaufen ist. Skandalös, und zwar sowohl von Donald Trump wie von Joe Biden. Beide, meiner Meinung nach, haben total versagt und auch das Image von Amerika in der ganzen Welt auf eine Art und Weise beschädigt, wie das in den letzten Jahrzehnten gar noch nie nicht passiert ist. Ist das auch deine Meinung?
Ja, das ist auch meine Meinung. Jetzt können wir gar nicht aufhören. Nein, also erste These, das ist das Ende oder der Anfang vom Ende von der Präsidentschaft von Joe Biden. Ich glaube, er wird die Bilder wird er nie mehr wegbringen. Die sind eine Katastrophe für die Präsidentschaft. Ich, da hast du recht. Ich finde, Donald Trump hat dort sich auch geirrt und hat den Abzug auch überstürzt, schon angekündigt.
Nein, hätten wollen
durchziehen,
nein.
Hätten aber nachher nicht durchgezogen.
Wichtig. Nein, Moment.
Der Joe Biden hat 7 Monate Zeit gehabt, eine andere Politik zu machen. Er hat ganz viele andere Politiken von Donald Trump umgekehrt innerhalb von kürzester Zeit. Er hätte die auch können umkehren. Joe Biden ist jetzt, tut mir leid, er ist der Präsident, Ownership ist bei ihm. Aber ich räume ein, ich finde auch, der Donald Trump hat sich geirrt. Und übrigens auch ich, weil ich grundsätzlich auch gefunden habe, aus Afghanistan sollte man irgendwo langsam mal abziehen. Das finde ich jetzt immer noch, aber so wie man es jetzt gemacht hat, das ist jenseits von Gut und Böse.
Also
das ist eine Katastrophe.
Gut, man muss noch sagen, einfach Donald Trump ist der einzige amerikanische Präsident, der mit den Taliban verhandelt hat, hat ein Abkommen gemacht im Februar 2020, hat noch gesagt in einem Interview, ja, ich verstehe mich gut mit den Mullahs, hat er wörtlich gesagt, und wir haben jetzt da ein Abkommen und wir werden abziehen bis Mai 2021, dort ist er nicht mehr im Amt gewesen. Der Biden hat es jetzt ausgeführt, ein paar Monate später. Und du hast absolut recht, er hätte es können ändern. Hätte es nicht müssen machen. Er hat ein Pariser Abkommen, Klimaabkommen hat er geändert, das Iran-Abkommen etc. Aber das war seine Politik gewesen, während Jahren und schon während Obama-Zeit haben sie gesagt, das muss aufhören. Und das ist völlig anders abgelaufen, als sie sich das vorgestellt haben. Und die Szenen, die sich jetzt unter anderem am Flugplatz in Kabul abspielen, die sind einfach grauenhaft. Der Flugplatz hat zwei Teile, einen zivilen Teil, wo die Afghanen sind, dann gibt es Stacheldraht und dann einen militärischen und dort sind die Amerikaner. Die Amerikaner können abziehen, alles geordnet, Chaos auf der anderen Seite. Es haben sich Leute an die Flugzeuge angehängt, die abgeflogen sind, sind zum Teil abgestürzt. Grauenhaft, das ist ein Bild, um das noch zu verwenden, wo jemand verwendet, wie beim bei der Titanic, wenn sich die Besatzung dort dann einfach gerettet hätte und alle Passagiere hätte man einfach versaufen lassen. So ist es jetzt.
Ja, und eben, wie gesagt, also ich kann dir sagen, das siehst du wahrscheinlich nicht anders, das wird Joe Biden nicht mehr wegbringen, die Bilder, die sind eine Katastrophe für seine Präsidentschaft. Zweitens, Joe Biden ist vorher immer in der Aussenpolitik eigentlich immer auf der falschen Seite gewesen. Das ist eine Aussage vom ehemaligen Verteidigungsminister Bob Gates. Hat offensichtlich recht gehabt. Und eben, noch eines, es ist unverständlich, dass der Joe Biden das durchgezogen hat. Auch Birrenweich, oder? Er hat ja unbedingt wollen bis zu 9-11 das durchmachen. Ist ja ganz eine ganz peinliche Sache jetzt. genau ausgerechnet beim 20-jährigen Jubiläum von dem Anschlag auf Twin Towers sind die Taliban wieder an der Macht in Afghanistan. Es ist eine Katastrophe. Und natürlich eben, was ich auch noch muss sagen, und da habe ich mich auch ein bisschen eines Besseren belehren lassen, der letzte Amerikaner ist im Februar 2020 gestorben. Also es sind schon lange nicht mehr sehr viele Leute gefallen in Afghanistan. Es ist eigentlich in dem Sinn kein Krieg mehr gewesen, sondern man hat relativ gut stabilisiert mit etwa 30'000 Mann. Jetzt muss man sehen...
3'000?
Nein, ich glaube 30'000.
Nein, oder? Militärisch sind es 3'000.
Okay, also wenig.
Sie haben aber noch Contractors, oder?
Aber sie haben noch viele Contractors gehabt und so weiter. Aber es ist ja gleich relativ wenig Leute. Und jetzt, wenn man sieht, die Amerikaner sind seit 1945 in Deutschland, sie sind in Japan, sie sind in Korea, nicht gerade seit 1945, aber relativ lange Zeit, 80, 90 Jahre. Es wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen, jetzt die 3'000 oder 10'000 Leute dort zu lassen, die Lage zu stabilisieren und einfach zu warten. Und wenn das halt nochmal 40 Jahre gegangen wäre, es wäre nicht so teuer gewesen, wie das, was jetzt das die Amerikaner wird kosten. Okay. Weil es wird ja, die Amerikaner wird es ja kosten, auch unglaublicher Glaubwürdigkeit. Ich meine, die Japaner, meine Prognose, die bauen jetzt Atombomben. Das würde ich jetzt machen als Japaner.
Gut, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man sieht, wie das Verhältnis zwischen Amerika und Japan ist und Amerika und Afghanistan. Aber man muss, dass du jetzt aus dem eine politische Sache machst, weil ich bin der Meinung, beide haben versagt. Der Trump hat schon Kurden verraten. Er hat Truppen aus Syrien zurückgezogen, wo eine ähnliche Situation war, wo etwa 2.000 oder 3.000 haben in ganzen Teilen von Syrien können eine Art Ordnung halten und hat das zurückgezogen mit der These, wir wollen nur noch in Amerika sein, wir wollen nicht eine Weltpolizist spielen, eben die Endless Wars müssen aufhören und das ist jetzt einfach noch Quintessenz vom Ganzen. Aber das ist Politik gewesen, die eigentlich der Trump von allem Anfang an verkündet hat.
Ja, nein, aber er ist nicht Präsident, weißt? Er hätte ja können das korrigieren. Und wenn er jetzt im Amt wäre, keine Ahnung, was er würde machen, er hätte das wahrscheinlich in meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht so durchgezogen, wie jetzt der Joe Biden das probiert hat. Aber schon gleich, wir wissen es nicht. Ja, schau, Obama hätte auch wollen abziehen aus Afghanistan. Alle haben wollen abziehen von Afghanistan. Aus dem richtigen Grund heraus, dass man einfach nicht kann, ein Land so verändern. Aber was man eben hätte müssen machen, ist einfach, hey, wir stationieren einfach eine Besatzungsarmee dort. Ob jetzt die demokratisch werden oder nicht, ist uns eigentlich auch gleich, das ganze Nation-Building ist eine Katastrophe, hätte es nie sollen anfangen, hätte auch im Irak nicht funktioniert. Und was ich vielleicht auch mal sagen will, ist, George W. Bush, der ja immer wieder hin nachher gelobt worden ist, gerade von den Demokraten hinsichtlich von Trump, er hat das Desaster ausgelöst. Es war die falsche Antwort gewesen damals auf 9-11. Man hätte Bin Laden wollen treffen, das habe ich richtig gefunden, aber wo man nicht hätte können fangen, in Afghanistan hätte man nicht müssen bleiben. Das wäre nicht nötig gewesen.
Gut, also das muss man auch noch sagen, es war ein Republikaner gewesen, der George W. Bush. Und wo der Biden gesagt hat, vier amerikanische Präsidenten haben sich mit Afghanistan auseinandergesetzt. Ich hoffe nicht, dass, oder ich will nicht, dass ein Fünfter das muss machen. Das ist ein falscher Ansatz. Und ganz klar, das amerikanische Image weltweit hat jetzt unter dem gelitten. Aber ich muss auch noch, vielleicht auch noch, um noch ein bisschen auf das einzugehen, du hast ja gesagt, der Biden, das ist ja ein Greis, der kann ja nichts machen. Das ist ja handlungsunfähig, der ist ja schwach, der wird ja weggeputzt von der Kamala Harris und so. Jetzt hat er irgendwie eine Haltung bewiesen und zwar zieht das durch und im Wissen, dass ihm das Kritik wird einbringen. Könnte man also noch sagen, konsequent ist er gewesen?
Nein, ich glaube im Gegenteil. Hast du die Pressekonferenz gesehen letzte Woche? Musst du das mal anschauen, wie er dort geredet hat. Der spinnt ja. Ich meine, der hat ja wirklich, was er dort gesagt hat, das wird ihn noch haunten, also wird ihn noch heimsuchen. Er hat gesagt, Taliban, da wird kein Problem sein, die werden tot sicher nicht so schnell sich ausbreiten können. Es ist überhaupt kein Problem für die 300'000 Leute von Afghanistan. Er hat sich so extrem geirrt. Nein, ich finde nicht, dass man da gross stolz muss sein. Und wer das entschieden hat, ist ja nicht ganz klar. Vielleicht war es auch Susan Rice, die das entschieden hat. Schau, am Schluss des Tages ist immer so, du hast auch immer die Haltung gehabt. Du hast auch immer gesagt, der Trump ist am Schluss des Tages ist er verantwortlich. Nein, nein, ja. Der Joe Biden ist verantwortlich. Er ist Präsident seit 7 Monaten. Er hat die Politik zuerst geerbt, aber hat sie weitergeführt, wie es ihm gepasst hat. Und er hat sie jetzt auf eine Art gemacht, wo... Und weißt, es ist mir eigentlich, irgendwo finde ich, Demokraten sind so eine Partei, die weg von der Macht muss. Es geht mir gar nicht um den Joe Biden. Die werden das Land noch kaputt machen, wenn das so weitergeht. Aber, muss man sagen, ich glaube nicht, dass der Joe Biden in den Midterms ein wahnsinnig gutes Ergebnis macht.
Also nochmal ganz klar, Joe Biden hat die Verantwortung, er hat einen Fehler gemacht, man hat sich falsch eingestellt, hat eben das Gefühl gehabt, die afghanische Armee, die haben wir aufgerüstet mit 86 Milliarden in den letzten 20 Jahren, die ist stark. Und aber in dem Moment, wo eben man gewusst hat, die Amerikaner ziehen sich zurück, und ich muss einfach gleich nochmal in einem Nebensatz erwähnen, nachdem das der Trump angekündigt hat, von dort an ist das Ganze einfach zerbröselt. Also, machen wir da einen Punkt. Wir sind beide erschüttert. Ich bin erschüttert. Also die Bilder, die wir jetzt dann auch noch sehen, wie in den ersten Tagen, was sich in Afghanistan abspielen wird, was passieren wird mit den Frauen, was mit den Kindern passiert, was mit der ganzen islamistischen Politik von diesen Taliban unterstützt, von den Pakistani natürlich, vom pakistanischen Geheimdienst, die unterstützen, weil man sagt, ja, das ist jetzt der Wille der Afghani. Nein, das sind einfach ganz klar Minderheiten, vor allem pashtunische Minderheiten, unterstützt von den Pakistani, die da jetzt einfach die Macht übernommen haben. Ja. Und was die Mehrheit der Afghanen wollen, und vor allem die grosse afghanische Mittelklasse, das ist jetzt eigentlich gar nicht ins Spiel hineinkommen.
Gut, der grosse Mittelklasse, so gross ist die natürlich nicht. Also
vor allem in Kabul, das ist ja, eine Stadt von 6 Millionen Einwohnern.
Ja, aber Afghanistan ist ein Land, das eben praktisch nie Industrie bekommen hat. Und das ist ein Modernisierungsdesaster. Also der Mittelstand ist da ein bisschen übertrieben. Aber was ich noch sagen will, was auch unsicher ist, du hast zu Recht gesagt, Pakistan steckt auch dahinter. Formell immer noch ein Verbündeter der Amerikaner. Und was aber auch interessant ist, ist die Verbindung zu Katar. Oder? Die Taliban haben auch eine enge Verbindung zu Katar. Auch das finde ich ironisch. Wir werden nächstes Jahr die Fußball-WM feiern in Katar. Und das irrsinnig finden, dass das gleiche Regime die Taliban dort unterstützen, wo jetzt wahrscheinlich ziemlich viele Leute werden massakrieren. Also es ist eigentlich nur noch grusig.
Ich finde es auch. Also, Thierry Burkhardt. Harter Themenwechsel. Die FDP sucht den Präsident, hat jetzt bis zum letzten Moment, hat Thierry Burkhardt nicht gesagt, ob es werden wird, wollte schauen, ob irgendwo ein anderer kommt, glaubwürdig. Hat gesagt, er kommt wahrscheinlich erst, wenn er keine Konkurrenz hat. Ist jetzt der Einzige, der sich offiziell gemeldet hat, in allerletzten Sekunden. Du kennst ihn, ist jetzt das die Rettung für die FDP?
Selbstverständlich. Nein, heute ist ein historischer Tag. Nein. Es könnte ein historischer Tag
du
sein.
Du meinst wirklich?
Nein, ehrlich, ja. Also ich meine, hey, look, das ist die letzte Eisenbahn. Also wenn die Freisinnigen sich nicht erholen in den nächsten zwei Jahren und die nächsten Wahlen nicht so können entscheiden können, dass es klar ist, dass sie ihre zwei Sitze behalten, dann wird der Freisinn in Arkus von der Geschichte sinken. Und Thierry Burkhardt ist jetzt letzten Aufgebot. Die ganze Auswahl hat ja gezeigt, dass die Personaldecke vom Freisinn auch nicht mehr gerade der beste ist. Oder? Wir haben nicht wahnsinnig viele Kandidaten gehabt.
Überhaupt niemand.
Oder Marcel Dobler noch, der hat sich auch interessiert. Und dann haben sich aber viele zurückgezogen, die wahrscheinlich schon ein bisschen gewusst haben, dass der Thierry Burkhardt kommt. Aber eben, wie gesagt, du hast völlig recht, die Personaldecke ist dünn. Thierry Burkhardt finde ich einen sehr guten Politiker. Und natürlich steht er mir auch politisch sehr nahe, deshalb finde ich ihn auch sehr gut.
Rechter Flügel von der FDP?
Nein, der einzige richtige Flügel, nicht der rechte Flügel. Es sollte gar keinen linken Flügel geben im FDP. Der linke Flügel ist verantwortlich dafür, dass die Partei von 20% auf 15% runtergefallen ist. Der ganze europhile Schrott, der in dieser Partei sich heimisch gemacht hat.
Europhile Schrott?
Hat sich heimisch gemacht. Ja, Christa Markwalden halte ich für eine der grössten Verantwortlichen für den Niedergang der FDP. Es war ein Fehler. Frau Gössi hat das Beste gemeint, aber in den letzten zwei Jahren hat sie es auch nicht gut gemacht. Aber das ist nicht entscheidend.
Die grüne Welle musst du anders
auffangen, als dass du einfach selber grün wirst. Das ist die falsche Politik für eine liberale Partei. Dann musst du sagen, wir nehmen das Problem ernst, wir bringen aber liberale Lösungen und sicher nicht grüne Lösungen.
Gut, und der Thierry Burkhardt ist ja, glaube ich, sehr stark engagiert beim Autoverkehr, oder?
Ja, Autoverkehr ist etwas ganz Wichtiges. Auch du fährst ja gerne Auto, immer noch. Du gehst nicht mit dem Velo arbeiten. Also Autoverkehr ist etwas Richtiges.
Nein, aber es geht
nicht. Autoverkehr, was ich meine.
CO2,
du kannst auch als ACS oder TCS kannst du ja für Elektroauto einsetzen. Abgesehen davon, wir müssen jetzt nicht die ganze Klimapolitik noch auftun, aber Du hast den Burkhardt gefragt. Ich glaube, der Thierry Burkhardt hat die richtige politische Positionierung, um die FDP wieder zu stabilisieren. Da bin ich sehr überzeugt.
Und wie wird er sich abgrenzen zur SVP, wo du auch sehr nahe stehend bist? Wieder?
Ja, weiter da noch.
Nein, der Rechtsflügel FDP.
Wohl ja fast in Erlenberg. Ja.
Wo ist die Abgrenzung zwischen dem Rechtsflügel
von FDP und SVP? Das ist ja der Witz, das ist ja der Grundlagenirrtum. Dass du eben musst sagen, wir sind einfach freisinnig. Und was wir für freisinnig halten, ist freisinnig. Und wenn eine andere Partei wie die SVP gleichzeitig auf der gleichen Position ist, dann sind wir einfach dankbar, dann finden wir es gut. Der grösste Fehler von der FDP war ja, dass die Linken ihnen einreden konnten, immer wenn ein Thema auch die SVP vertreten hat, kann es ja gar nicht FDP sein. Und dann haben sie sich von sich selber distanziert. Das heisst, in so vielen Themen ist das passiert, obwohl man ja ursprünglich nur eine Differenz gehabt in der Europapolitik. Und da hat man, muss ich auch noch betonen, in den 90er Jahren mit guten Treuen können unterschiedlicher Meinung sein. Aber ab 2002 oder so kann man dieser gleichen Meinung nicht mehr sein.
Gut, das heisst, der bürgerliche Schulterschluss, der wird jetzt wieder kommen.
Bin nicht sicher. Ich glaube, erstens, die Rivalität zwischen der SVP und der FDP nimmt jetzt nicht ab. Es ist für die SVP nicht unbedingt, wie soll ich sagen, einerseits ist es eine gute Nachricht für sie, weil sie haben jemanden, der ihnen sicher politisch ein bisschen näher steht als vorher. Wobei Petra Gössi ist auch eine Konservative gewesen, das war nicht das Problem gewesen. Aber für die SVP ist es doch immer ambivalent. Sie haben immer gewusst, wir brauchen die FDP und gleichzeitig haben sie immer von der FDP profitiert. Oder? Sie haben natürlich viele Wähler können holen bei der FDP. Die SVP ist dort gespalten. Sie war nicht immer daran interessiert, dass der Freisinn wieder stark wird. Und von dem her glaube ich nicht ganz sicher, dass das jetzt der Schulterschluss, das ist nicht so völlig klar. Aber was unbedingt das Ziel muss sein von der FDP, ist sicher, den zweiten Sitz zu behalten. Das heisst, 16% müssen sie behalten, 15%, jetzt sind sie bei 15%, glaube ich.
Und das mit einer klaren, rechten Politik?
Mit einer bürgerlichen Politik, okay. Einfach klar bürgerlich.
Okay, also, der Markus Somm freut sich, das soll uns allen eine Warnung sein, was das ich tue.
Das hast du jetzt schön formuliert, also tue ich mich nicht freuen, ich bin deprimiert, bin nicht sicher. Nein, aber jetzt ernsthaft, gut. Das ist einfach die letzte Eisenbahn. Ob es gut rauskommt, sehen wir das. Es ist die letzte Eisenbahn.
Gut, aber nach der letzten weiss man immer, kommt die allerletzte. Also, reden wir mal über Covid. Normalität ist ausgerüft worden. Gleichzeitig hat der BSI aber Warnung gemacht von der vierten Welle. Wir müssen jetzt unbedingt impfen. Sonst sage ich, es ist spät. Aber es passiert nicht. Es wird nicht geimpft, oder? Und ich habe jetzt heute Morgen habe ich ein Interview gemacht mit dem Huldrych Günther. Der ist da Chefarzt am USZ. Und er sagt, wir haben schon wieder 30% von unseren Leuten in unserer Abteilung, die Covid haben. Und das wird jetzt massiv aufgehen. Es sind 40- bis 60-Jährige. Und wenn man da jetzt nicht Massnahmen ergreift, wie zum Beispiel die Impfzertifikate wirklich auch im Inland einsetzen, dann wird das wieder in die falsche Richtung gehen.
Welchem Spital ist der?
Universitätsspital Zürich.
30% ja. Intensivstation oder einfach in der Krankenhaus. Intensivstation, ja, ja. Bist du sicher?
Hat er gesagt, ja.
Ja, gut, okay.
Also es sind 5% ja, vor kurzem, ja, also, und jetzt 6,30%.
Solange wir eine Impfung haben, die offensichtlich sehr wirksam ist, das zeigen auch alle Studien, es gibt relativ wenig Leute, die sich anstecken, obwohl sie geimpft sind. Und wenn sie geimpft sind, haben sie keinen schweren Verlauf. Dann muss man einfach sagen, hey, who cares? Das ist da gar kein Problem, wenn sich noch mehr Leute anstecken und Probleme haben mit Corona, sie könnten sich jederzeit impfen. Und wer sich nicht will impfen, nimmt halt gewisse Risiken in Kauf. Das ist okay.
Also, ist okay,
ja, das ist okay.
Und solange du bist,
ja, weißt du, von diesen Chefärzten habe ich so viel Unsinn gehört, die letzten zwei Jahre, wollte ich gar nicht mehr hören. Solange Zahlen von der Hospitalisierung sind entscheidend. Wenn der Herr Günther sagt in seinem Spital, dass es so ist, kann sein. Wenn man die ganzen Hospitalisierungszahlen anschaut, ist nie irgendwo ein Grund zur Besorgnis. Mehr geht es auf den Wecker, dass Leute, die in der Verantwortung stehen, die ganze Zeit Panik verbreiten. Das geht einfach nicht.
Es ist nicht Panik, er verbreitet Zahlen und er sagt, wenn... Es sind vor allem Ungeimpfte, ist klar. Die Ungeimpften, die dort sind, die tun eben nicht nur sich selbst beschädigen, sondern unser Gesundheitssystem. Und die Frage ist, an welchem Punkt man dann muss reagieren, dass die Impfquote, die du ja auch wichtig anschaust, aufgeht. Und in Frankreich hat man die Massnahmen ergriffen, dass die Impfzertifikate eben auch eine Wirkung haben. Bei uns sind sie ja unsinnig. Nur wenn man auf Gago fliegen braucht man sie, sonst braucht man sie gar nicht.
Ja, aber das sind schon sehr viele Leute, die wollen ins Ausland reisen und die brauchen das. Der Anreiz ist schon relativ gross. Ich glaube, die Impfquote ist genug hoch.
Ich 50%
ja,
ist
genug das hoch.
Der Herr Dr. Somm.
Nein, ist nicht. Ja, Herr Dr. Somm stimmt. Ich bin aber einfach nicht Dr. Med. Deshalb habe ich keine Ahnung.
Eben.
Nein, schau mal, Rochelle. Da haben wir so viel mal gegeben. Ja. Hospitalisierung hat übrigens Alain Berset jetzt auch gesagt. Hospitalisierung ist das einzige Kriterium, das wir haben. Auf das schauen wir. Ob der Herr Günther in seinem Spital ein Problem hat oder nicht, interessiert uns nicht. Wir wollen wissen, wie es im ganzen Land ist. Und wenn es im ganzen Land Hospitalisierungen wieder zunehmen, dann tun wir da besser. Schauen, aber wir reagieren erst, wenn Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Die sind nie erreicht worden im letzten Jahr. Man hat sogar Spitalbetten abgebaut in der grössten Krise.
Markus Somm, also ich staune über deine absolute Lernunfähigkeit, wie wir jetzt, man könnte es dann ja, man hat es natürlich auf Tape, ist ja ganz klar, wie wir jetzt wieder auf das nächste Desaster zusteuern, die vierte Welle. Man hat sich nicht einmal überlegt, gibt es eine zweite, nein, eine dritte gibt es sicher nicht. Aber jetzt gibt es eine vierte Welle. Und wenn man jetzt schaut, dort, wo du immer sagst, ja, schauen wir mal in Amerika, wo ist jetzt die Katastrophe? In Texas, in Florida, in Louisiana, in Arkansas sind Spitäler schon voll. Warum? Weil dort nicht geimpft wird.
Man wartet doch nicht bis immer an Kapazitätsgrenzen. Wegen der Sicherheitsbedürfnis bei einer Kranken tun wir nicht die ganzen Länder zumachen. Jetzt langt es einfach, Roger, es langt. Und du gehörst auch zu denen, die die ganze Zeit auf die Hysterie machen. Ich finde, das geht nicht. Wir haben Hospitalisierungen, die sind immer noch sehr, sehr tief. Wer nicht will, angesteckt werden, kann sich impfen lassen. Und wer es nicht macht, ist selber die Schuld. Heimatsterne, wir gehen doch auch nicht den Leuten verbieten, rauchen. Wenn sie rauchen, dann gehen sie halt ein Risiko ein. Punkt.
Markus, so, was du wieder erzählst, ist einfach grotesk. Ich sage nicht, wir sollen das Land zumachen. Ich sage auch nicht, wir sollen einen Lockdown machen. Aber ich sage, dass wir die Impfzertifikate einsetzen sollten, dass wir beispielsweise jetzt, wenn es im Herbst ist, dass wenn man in einem Restaurant ist, ein Impfzertifikat zeigen hat, das ist keine grosse Sache und das ist auch nicht eine Einschränkung von der Freiheit. Also in Ostdeutschland hat mir ein Hörer heute Morgen auch gesagt, ist das überall der Fall. Dort sind die Zahlen ganz tief. Das muss man machen. Das ist also absolut sinnvoll. Und wenn man sich gegen das streut, weil man Angst hat vor dieser neuen Covid-Abstimmung im November und zu lange zuwartet, dann ist man blind.
Ich habe nicht Angst. Ich will wieder Normalität. Wir haben jetzt einen Impfstoff. Wer Angst hat vor dieser Krankheit, soll sich impfen. Dann ist das Problem gelöst. Die Leute, die sich anstecken, sind zum grossen Teil selber die Schuld. Und wir werden erst wieder eingreifen, wenn unsere Spitäler echte Kapazitätsgrenzen ankommen, wie sie noch nie aus letzten Jahr nie erreicht worden sind.
Das sagen andere die Experten eben so. Sie haben x-tausend Operationen haben sie müssen verschieben.
Wegen dem Operationen hat man verschieben müssen von Leuten, die viel ernsthaftere Krankheiten
hatten als
Corona. Weil ganz viele Leute auf Hysterie gemacht haben. Nein, weil es zuerst verboten worden ist, andere Operationen zu machen, obwohl Spitäler zum Teil leer waren. Das ist die Realität.
Also komm, es hat gar keinen Sinn mehr, über das zu reden. Ich rede da lieber mit Leuten, die etwas verstehen. Ich habe mit zwei Ärzten geredet, jemand vom Basel Landschaftlichen Spital und mit dem Mann eben aus dem Zürcher Universitätsspital. Also ich sage dir einfach, Markus, du liest jetzt genau wieder falsch, aber dass deine Sturheit so weit geht, das geht mir, weil ich finde, du bist ja eigentlich ein intelligenter, lernfähiger
sehr
Mensch.
Dumm.
Das finde ich. Machen wir kurz Werbung und reden über Hitz.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Dun & Bradstreet. Vormals Bisnode D&B Schweiz.
Immer neue Hitzerekord in Europa. Letzte Woche mit jemandem geredet. Syracuse 48,8 Grad. Hat es noch nie gegeben. Dann in Spanien, auf dem Festland, in Andalusien, ist man auch bei 46%. Die Wälder haben brennt in Griechenland. Sie haben brennt in der Türkei in einer Art und Weise, wie man es noch nie erlebt hat. Klar sind das Wetterphänomene. Das haben wir über länger schon besprochen. Aber wenn die sich häufen, und wenn es extremer wird, ich weiss nicht. Also, kannst du dir vorstellen, bei 48,8 Grad irgendwo rumzulaufen?
Ja gut, also im Nahen Osten ist es ab und zu auch so. Also, und dort gibt es auch Menschen, die leben. Da kann man ja Klimaanlagen einbauen.
Ah, ja.
Nein, es ist kein Problem. Nein, man kann Klimaanlagen einbauen oder zieht halt nebeneinander. So,
das ist kein Problem.
Ja, kannst du auf Grönland ziehen. Dort wird es jetzt wärmer.
Komm, hören wir auf.
Nein, nicht doof. Du tust, für dich ist jedes Problem auf eine Art übertrieben. Wir haben jetzt 1,1 Grad Erwärmung in den letzten gut 100 Jahren.
Ja.
Wenn das nochmal ein Grad aufgeht, was recht wahrscheinlich ist, oder 1,5, das ist jetzt eigentlich die neueste Annahme, die am plausibelsten scheint, gemäss neuestem IPCC-Bericht. 1,5 Grad können wir uns arrangieren. Es wird Gegenden geben, wo es unangenehm heiß wird, deshalb geht man dort nicht mehr hin. Es gibt keinen Grund, die ganze Zeit so unglaubliche Dramatik zu provozieren. Und nachher eben, und das ist das Hauptproblem, so leichte Lösungen, wie man bis jetzt uns versprochen hat, gibt es für das Problem
nicht. Aber Markus, einfach noch einmal versuchen, eine gewisse Ernsthaftigkeit in deine Argumentation hineinzubringen. Hast du nicht das Gefühl, dass wir in Europa müssen alles machen, um den CO2-Ausstoß abzubringen und wenn es geht, zu eliminieren bis 2050? Ja oder nein?
Nein, wieso? Was bringt das? Ah. Fast 30% ist jetzt China.
Aber China
und wenn wir das machen, wird
China
es nicht verändern.
China hat 1,2 Milliarden Personen. China ist umgekehrt auch das Land, das am meisten erneuerbare Energie von der Welt bereits schon produziert.
Aber auch am meisten Kohlekraftwerke baut, und zwar alle 2 Wochen.
Ja gut.
Das ist doch Blödsinn.
Nein, der Weg, den sie vorschreiben, und nur weil die Chinesen vielleicht sich nicht immer optimal verhalten, heisst, wir sollen nichts machen, Herr Somm.
Wie das uns nichts bringt, dann bringt es viel mehr, deinen Tesla noch mehr zu entwickeln. Da bin ich voll dafür. Ich bin voll dafür, dass man bessere
Batterien
machen. Ich bin dafür,
aber deine CO2-Schleudern.
Du weißt ja gar, was ich fahre.
Ja, irgendein so.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sag ich nicht.
Wieso nicht?
Wenn du dich nicht einmal interessierst für die Automarke. Ich weiss wenigstens, was du für eine Automarke hast. Du mich intensiv mit deinem Leben beschäftigen, du nicht umgekehrt. Aber Spass beiseite.
Kannst du doch sagen, was für ein Auto fährst?
Audi. Sehr gut. Sehr gute Marke.
Welches Modell?
Diesel, sehr gut. Aber schau jetzt mal, Roger. Roger, das ist doch der Punkt. Zuerst tust du mal die Lage, meiner Meinung nach, ziemlich überspitzt darstellen.
Nein.
Sie ist weniger schlimm, als man denkt.
Zweitens,
tust du nachher den Leuten versprechen, eine Politik, die wir nie zum Ziel kommen. Nie. Weil erstens, wenn wir es in Europa durchsetzen, was ja, wie es schon das CO2-Gesetz zeigt hat, genug schwer ist, es würde nichts bewirken. Wenn wir wirklich wollen, dass CO2-Ausstoß zurückgeht innerhalb von kürzester Zeit, dann müssten wir die Inder und die Chinesen im Boot haben. Und das werden wir nicht schaffen. Das wird nicht passieren. Also tun wir uns gescheiter erstens damit arrangieren, dass man andere Möglichkeiten findet, wie wir können Chinesen überzeugen können. Das machen wir mit besserer Technologie. Wenn wir bessere Technologie haben, dann kopieren sie das. Oder wir passen uns an.
Also gut, es gibt jetzt ein Klimaabkommen oder eine Konferenz in Glasgow. Und wenn man sagt, wir Europäer sollten nicht vorangehen, obwohl wir den reichsten Teil der Welt darstellen und Nordamerika zusammen, dass das nicht die Basis ist, um die anderen zu überzeugen. Und technologisch nochmal sagen, die Chinesen sind eben im Bereich erneuerbare Energie vor uns, ja, vor Amerika.
Aber auch Atomtechnologie und auch Kohlekraftwerke.
Ja, ist gut, weil sie sind auch noch ein bisschen mehr Menschen als die Schweiz.
Sie tun einfach unhure viel CO2 rauslassen. Und noch eins, Roger, es passiert ja genau das, was du vorher gesagt hast, Die europäische Regierung und auch die amerikanische Regierung wird auf Glasgow gehen und sagen, ja, wir reduzieren.
Ja.
Was eine Lüge ist, wie sie es nicht schaffen. Aber ist ja gleich, der Joe Biden ist ja nicht mehr da in 3 Jahren, ist ja klar. Es ist sehr einfach für Politiker, das zu versprechen, auch wenn sie es nicht einhalten können. Hast du das Gefühl, die Chinesen sind so naiv? Und haben das Gefühl, ja, jetzt machen wir das auch, weil der Joe Biden hat gesagt, es passiert nichts.
Immer wenn der Markus so die Stimme hat, merkt man, er ist wieder so ein bisschen im Blocher-Kasperli-Theater-Modus. Nein, die Chinesen haben herausgefunden, dass das, was jetzt passiert in Shanghai und in Peking, vor allem im Winter mit dieser Luftverschmutzung etc., dass das keine Lebensqualität ist. Die machen das im eigenen Interesse.
Sie haben aber schlechte Luft. Sie haben schlechte Luft, aber das hat nichts mit CO2 zu tun.
Nein, sie haben
wirklich schlechte Filteranlagen. Ja, bei allem Zeug, was sie verbrennen, haben sie schlechte Filteranlagen.
Ja, gut,
das ist ihr Problem.
Bist du schon mal da gewesen?
Ja.
Gut, dann hast du es erlebt.
Ja, ich habe es erlebt. Ist nicht so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
Okay.
Aber noch eins. Hey Roger, das haben wir auch gehabt vor 40 Jahren, wo wir noch viel Kohle verbrennt haben. Und jetzt haben wir es nicht mehr. Das kann man lösen, aber das CO2-Problem ist etwas schwieriger.
Gut, aber die Chinesen, nur zu sagen, die sind dran. Und es tut uns nichts irgendwie davon entlasten, wenn die Chinesen nicht optimal machen, dass wir nicht unseren Beitrag leisten. Das ist meine Meinung. Okay, also, wir reden nächste Woche weiter. Das ist Roger gegen Markus gewesen, an dem Montag. Sind beide erschüttert, was da passiert ist in Afghanistan. Und der Rest ist im Vergleich jetzt, also Thierry Burkhardt, CO2 haben wir jetzt geredet, Covid haben wir geredet, fast schon courant normal. Und jetzt wollen wir schauen, wie sich die Welt in einer Woche präsentiert. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.